So, wer ist alles jetzt neidisch, dass er sich heute nicht zur Taufe gemeldet hatte an diesem heißen Sommertag? Also ich bin immer noch recht erfrischt. Ich kann es sehr empfehlen. Auch aus anderen Gründen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste und ganz besonders auch nochmal liebe Täuflinge. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, so wie wir es heute ja nochmal gehört haben, wie wir es bezeugen dürfen, wenn jemand erleben darf, jawohl, Gott meint mich, ich bin Teil von Gottes Geschichte, ich darf Kind Gottes heißen für alle Ewigkeit, dann ist das ein großartiges Geschenk, ein Geschenk von oben, ein Wunder des Glaubens. Und diese Dankbarkeit, diese Freude darüber, die feiern wir an so einem Tag und die will ich uns aber auch nochmal ganz besonders irgendwie zusprechen, auch mit dem Bibeltext in der Predigt heute, diese Dankbarkeit und Freude darüber, indem wir einen Blick heben auf diesen Gott, der uns das alles schenkt. Und was passt da nicht besser an so einem Tag voller Glaubenswunder, wenn man sich eine Wundergeschichte aus dem Leben von Jesus dafür auswählt? Ich will da ein bisschen nochmal anknüpfen in unserer Johannesserie im Kapitel 6. Und ihr wisst schon, wenn ihr öfter in dem Gottesdienst hierher kommt, dass Johannes für sein Evangelium, anders als andere, die das geschrieben haben, eine gewisse Auswahl an Wundern getroffen hat. Er hat nicht alle berichtet, er hat eine gewisse Anzahl ausgesucht und er redet da über seine Wunder immer mit dem Wort des Zeichens. Er macht damit deutlich, Jesus tut nie einfach nur Wunder um der großen Show willen, nicht nur Wunder um der Wunder willen, sondern er will uns immer wieder etwas damit zeigen, auf etwas aufmerksam machen, etwas beibringen, wie der beste Lehrer. Er zeigt uns etwas damit über sich, über den Vater, über das Reich Gottes. Und damit sind diese Zeichengeschichten auch immer ein Versprechen an uns, wie das Leben mit Jesus sein soll und vor allem, wie es in Ewigkeit ganz sicher sein wird. Und auch das steckt in dem Text von heute drin, meiner Predigt. Was darf ich denn jetzt mit dem Leben von Jesus erwarten? Wie geht es denn, Glauben leben? Wie komme ich dazu, vielleicht auch Glaube zu erleben? Vielleicht mehr als an so einem Tag, wo man so was Besonderes macht. Wo man sagt, ja, heute, da habe ich mich ganz nah an Gott dran gefühlt. Aber ihr drei, ihr wisst es ganz genau, das ist ja mal so ein kleiner vorläufiger Höhepunkt. Aber es werden noch ganz andere Höhepunkte, Herausforderungen kommen und jetzt sozusagen geht auch auf eine neue Weise ein Leben los. Und da ist wichtig, ob der Glaube trägt. Nicht nur an so einem besonderen Tag, nicht nur an so einem besonderen Sonntag, wenn man sich versammelt, um ganz besonders bewusst auf die Botschaft zu hören, sondern wie geht es auch so, im Kleinen und Großen des Lebens Glaube zu leben, Glaube an Jesus zu erleben. Ich lese uns dazu die Wundergeschichte. Es ist das vierte Wunder, das bei Johannes berichtet wird. Wir erinnern uns vielleicht noch an das erste, die Weinvermehrung bei der Hochzeit von Kana. Dann haben wir eine Heilung des königlichen Beamten. Ich habe euch ja mal gesagt, ihr sollt mal so die Zeichen und Wunder durchgehen, die Reihenfolge, die Schnitzeljagd mal machen. Dann haben wir angehalten am Teich von Bethesda, Nummer 3. Und heute sind wir beim vierten Wunder, das berichtet wird. Ich lese Johannes 6, die Verse 1 bis 13. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste selbst sehr wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, hey, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Das sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Wir haben hier eine ganz besondere Wundergeschichte, besonders deswegen, weil erstens, es ist neben der Auferstehung das einzige Wunder, das von allen 4 Biografen, Evangelisten von Jesus überliefert ist, und besonders zweitens, weil es wohl das öffentlichste Wunder von Jesus überhaupt war. Da heißt es ja im Text, da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und mal wieder, wie schon bei der Weinvermehrung in Kana oder selbst am Auferstehungsmorgen, vielleicht ist euch das auch so aufgefallen, ist die Schilderung dieses Wunders fast ein bisschen unspektakulär. Da singen keine Engel vom Himmel, da haben wir keine überhöhten Emotionen. Die Wundergeschichten in der Bibel sind überraschend banal erzählt, weil sie den Geschmack von Augenzeugen berichten haben. Und da ganz beiläufig heißt es dann auch so, es waren etwa 5000 Männer. Aber in dieser scheinbar beiläufigen Erklärung, da steckt ja für uns was Wichtiges drin, auch in Bezug auf die Glaubwürdigkeit solcher Wundergeschichten. Ich weiß es von unseren 3 Täuflingen, dass man denen nicht einfach alles erzählen kann, dass die über den Glauben nachdenken, wirklich nachbrüten, nicht einfach irgendeine Entscheidung treffen, Dinge hinterfragen. Und sie wissen ganz genau, Glaube ist nicht naiv. Zu glauben, da gehört unser ganzes Wesen, da gehört auch unser Kopf dazu, unser Denken, unsere Rationalität. Und deswegen, vielleicht euch zuliebe, vielleicht weil ich so ein bisschen der Nerd bin, ich mag sowas immer, mal kurz ein paar, 2 Aspekte dazu, weil gerade diese Wundergeschichte, weil wir gerade bei den Zeichen und Wundergeschichten, wo viele so sagen, heute als aufgeklärte, moderne, denkende Menschen, das kann ja alles nicht sein, gerade hier finden wir immer mal wieder so kleine Appetit haben, wo wir merken, schau mal, das ist wirklich glaubwürdige Geschichtsschreibung. Und dazu gehören diese 5000 Männer. Man hat es jetzt schon oft gehört, wahrscheinlich viele Ausleger sagen, weil da das Wort für Mann steht, dass die nur gezählt wurden in dieser patriarchalen Gesellschaft und deswegen wir davon ausgehen müssen, dass das Wunder eigentlich noch viel größer war. Manche reden dann von 15.000, 20.000 Menschen, wenn wir Frauen und Kinder noch dazu rechnen dürfen. Und diese Zahl mit diesem Brot, die zeigt natürlich dann erst recht diese überfließende Macht Gottes, aber sie zeigt auch uns skeptisch aufgeklärten Lesern heute, es ist ein glaubwürdiger Augenzeugenbericht. Es war ein öffentliches Wunder. Es gab 15.000 Augenzeugen. Und das heißt, ein solcher Wunderbericht hätte sich damals nie verbreiten können, weil es immer irgendwo jemanden gab, der gesagt hat, ich war dabei, oder ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der dabei war. Und das war gar nicht so, war ganz anders. Nein, einer von diesen 15.000 hat sich immer finden lassen. Es war öffentlich. Ja, wir waren dabei, wir sind auch satt geworden. Wir haben es mit dem Augenbericht zu tun. Und der zweite Aspekt für die Denkenden unter uns, die sagen, ja, bevor ich jetzt irgendwie so an Wunder glaube, will ich erstmal das nochmal ein bisschen erforschen. Neben diesem Aspekt des Augenzeugens auch das hier. Das hilft uns vielleicht auch, diesen Aspekt noch ein bisschen anders wahrzunehmen. Nämlich die Frage, vielleicht ist es dir beim Lesen, beim Hören auch untergekommen, die Frage, warum spricht Jesus den Philippus an? Wo kaufen wir Brot, Philippus? Warum gerade den Philippus? Warum wird der so erwähnt? Warum sagt Jesus nicht einfach, ihr lieben Jünger, kümmert euch mal bitte, dass wir hier Brot bekommen? Warum Philippus? Kann man einfach drüber hinweglesen. Aber ich bin vor einiger Zeit auf ein Buch gestoßen, das sich anders als andere Bücher jetzt nicht so sehr mit dem herausragenden Quellenmaterial der Bibel befasst und wie glaubwürdig ist es überliefert und gab es da Verfälschungen oder nicht, sondern mit einer ganz anderen Art Herangehensweise mal. In dem Buch mit dem Titel Hidden in Plain View, und wie immer sind die englischen Originaltitel besser als die deutschen Übersetzungen, Hidden in Plain View, auf Deutsch etwa so wie es wie vor allen Augen verborgen und doch sichtbar oder in aller Öffentlichkeit verborgen oder sowas. Da geht es um so geheimnisvolle, unbeabsichtigte Brücken zwischen den Büchern der Bibel, die scheinbar zufällig drinstecken, die man wahrscheinlich nicht den Autoren zuschreiben kann, dass sie das absichtlich reingeschrieben hat, aber die dann klar werden, wenn man die Bibel im Gesamten liest. Sozusagen unbeabsichtigte Zufälle. Und das erwähne ich, weil in unserem Text von heute einer dieser Zufälle drinsteckt. Da wird also gefragt, der Philippus, wo kaufen wir Brot? Die Frage ist, warum Philippus? Johannes berichtet uns Anfang seines Evangeliums, dass Philippus von Bethsaida war. Und erst wenn wir dann aufmerksam das Lukas-Evangelium lesen, wissen wir in der Parallelgeschichte, dass das Lukas berichtet, dass dieses Wunder hier, die Speisung der 5000, eben genau da stattfand, bei Bethsaida. Jesus fordert Philippus heraus, weil er ortskundig war. Weil er gesagt hat, hey, du kennst dich doch hier aus. Jetzt haben wir hier ein Problem. Kümmere dich doch mal darum. Du weißt doch, wo es hier Händler gibt, wo wir Brot bekommen können. Obwohl er genau wusste, er fordert ihn nur heraus. Er wusste schon, was kommen wird. Das wünsche ich auf jeden Fall, auch wenn ich vielleicht der einzige Nerd bin, der sich über solche Dinge freut, so Kleinigkeiten, wo wir sehen, dass die Bibel ein Gesamtkunstwerk ist, dass die Bibel bis ins kleinste Detail inspiriert ist, zusammenpasst. Ja, viele Menschen haben darin mitgewirkt, aber der Heilige Geist Gottes hat es uns geschenkt als Gesamtwerk. Das wünsche ich uns allen, das wünsche ich euch dreien ganz besonders auf eurem Glaubensweg, aber dass ihr diese Bibel lieb habt, dass ihr diesem Wort mehr und mehr vertrauen dürft. Lest es, freut euch an diesen kleinen und großen Schätzen und vor allem lasst es euch zur täglichen Nahrung werden, als euer Brot, das euch immer mehr von Jesus aufschließt und begreifbar macht. Und mit diesem Stichwort Nahrung habe ich dann wieder die perfekte Überleitung zum Text von heute. Und damit komme ich noch zu diesem Aspekt, was soll uns diese Wundergeschichte unter anderem sagen. Ich habe mal zwei Punkte für heute ausgesucht, neben ganz, ganz vielen, was wir dazu sagen können. Erstens, natürlich ist diese Wundergeschichte eine Offenbarung und es sagt uns, hey, was sollen wir über Jesus denken? Wer ist Jesus? Was will er uns damit zeigen über sich selber? Aber dann ist er auch ein Musterbeispiel, hey, wie lebe ich im ganz normalen Leben meinen Glauben und wie erlebe ich Glaube? Also Stichwort Offenbarung Jesu, wir sehen hier, Jesus sammelt das Volk, gibt ihnen Brot vom Himmel und es darf uns ja bekannt vorkommen. Als das Volk Gottes aus der Sklaverei befreit worden war, hat Gott es in der Wüste täglich mit Brot von oben versorgt. Und es ist eine messianische Verheißung im Judentum, dass der Messias, wenn er kommt, das Volk auch wieder mit Brot von oben sättigen wird. Und diese Hoffnung ist bei Jesus genau in dieser Geschichte an dieser Stelle erfüllt worden. Wie im Alten Testament der Vater aus dem Himmel Brot gibt, gibt jetzt der Sohn Brot von oben. Und wir sehen, wo Gott handelt, da gibt es Nahrung, da ist Versorgung. Wo Gott handelt, da blüht Leben auf. Einige Verse weiter wird Jesus das nochmal ganz klar erklären und uns sagen, ich bin das Brot des Lebens. Ich selbst, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und an wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Das heißt, durch dieses sichtbare Wunder der Brotvermehrung beweist Jesus auch den geistlichen Aspekt, die geistlichen Zusagen, die er uns gibt über das ewige Leben, über die Rettung in Jesus, die ist wahr. Genauso wie diese 15.000 satt geworden sind, so wahr ist es auch, dass Jesus errettet, dass Jesus ins ewige Leben führt. Und das ist auch eine schöne Parallele wieder zur Taufe. Dieser äußere Ausdruck eines inneren Erlebnisses, eines inneren Wunders. Etwas Sichtbares als Zeichen für das, was wir nicht sehen können, dass Christus in uns lebt. Wunder sind immer wieder da, um die geistliche Wahrheit in unser Herz zu klopfen. So wie er es in Markus 2 zum Beispiel sagt, als er den Gelähmten, der durchs Dach heruntergeholt wird, ja, wo ihn auch die Freunde begleitet haben auf dem Lebensweg, wie wir es heute so schön wieder gesehen haben, zu Jesus gebracht haben. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, du hast Frieden mit Gott, ich nehme deine Gottferne weg. Aber damit ihr glaubt, dass das stimmt, was ich sage über die geistliche Wahrheit, darum sage ich dir auch, steh auf, nimm deine Liegematte und geh. In der Wüste hat das Brot immer für einen Tag gereicht im Alten Testament. Mit Jesus bricht hier eine neue Zeit an. Wer an Jesus glaubt, der hat Leben für die Ewigkeit. Der hat etwas Neues, etwas Besseres angefangen. Und dieses Neue, dieses Bessere, das zeigt sich auch dadurch, dass in diesem Fall bei Jesus von diesem Brot von oben noch mehr übrig bleibt. Vom Manna in der Wüste ist nie was übrig geblieben. Aber hier bei Jesus haben die Menschen Überfluss erlebt. Das Leben mit Jesus wird kein Ende haben. Auch das eine geistliche Wahrheit aus einem sichtbaren Wunder. In Johannes 10, Vers 10 gibt Jesus diese Zusage: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Kapitel 10, das ist das große Hirtenkapitel, wo Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Und wo wir sofort auch wieder ins Alte Testament denken, an Psalm 23 die Worte mithören: Der Herr ist mein Hirte. Und Jesus hier eine Sache ganz deutlich macht: Der Herr aus dem Alten Testament, der Kyrios, ich bin dieser gute Hirte. Die Offenbarung Jesu mit seiner göttlichen Identität. Er ist der menschgewordene Gott, der aus Liebe in seine Welt kommt, um Menschen zu retten. Und das haben wir heute gefeiert und feiern es heute noch weiter. Aber ich hatte gesagt, das war jetzt Johannes 10, ich hatte gesagt, die Bibel ist ein Gesamtkunstwerk. Die passt perfekt zusammen, eine zusammenhängende Geschichte. Jesus ist der gute Hirte, nicht nur in Kapitel 10, sondern immer, auch heute, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Und deswegen auch in Kapitel 6, in dem, was wir gelesen haben. Und so finde ich es spannend, euch mal einen Aspekt mitzugeben, um vielleicht dieses Kapitel von der Brotvermehrung auch mal mit der Brille von Psalm 23 zu lesen. Diese altbekannten Worte, und versucht den im Hinterkopf zu haben, wenn ihr mal dieses Kapitel liest von der Brotvermehrung. Wenn es heißt, der Herr ist mein Hirte, dann sehen wir in diesem Brotwunder, der Hirte führt eine riesige Herde von 15.000 Menschen. Sie folgen ihm, sie wollen seine Stimme hören, sie wollen seine Wahrheit hören. Sie wollen seine ganz konkrete Nahrung, aber auch seine geistliche Nahrung. Sie gehen diesem Hirten nach, 15.000 Schafe, die einen Hirten gefunden haben. Dann heißt es weiter in diesem Psalm: Mir wird nichts mangeln. Das sehen wir wunderbar erfüllt in Jesus. Alle werden satt. Keiner kommt zu kurz. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Was hat uns Johannes berichtet? Wer hat genau zugehört? Als sich die Leute setzen sollten, wo hat er sie geweidet? Johannes schreibt in Vers 10, es war nämlich viel Gras an dem Ort. Und es war nicht viel in Israel. Das war eine ganz besondere Zeit im Frühling, wo ein paar Wochen lang schönes grünes Gras gewachsen ist. Er weidet mich auf grünen Auen. Angesichts meiner Feinde. Johannes schreibt, das Wunder hat kurz vor dem Passa stattgefunden. Eine Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten, aus Feindes Hand. Am Passa der Kreuzigung werden diese Worte für Jesus auch nochmal ganz besonders real, wo er uns, der gute Hirte, befreit von Feindes Hand, von Sünde, Tod und Teufel. Und er deckt den Tisch im Angesicht dessen, was vor ihm liegt. Sein Kreuz ist tot, denn er sieht über die Not hinaus. Er bereitet uns Menschen einen Tisch. Er selbst ist dann das Brot des Lebens, weil er sein Leben für uns gibt und wir damit ewiges Leben haben. Mein Becher fließt über. Das ist eine bessere Übersetzung von diesen bekannten Worten: Du schenkest mir voll ein. Es heißt eigentlich wirklich: Mein Becher ist nicht nur voll, er ist nicht nur bis zum Rand gefüllt. Mein Becher fließt über. Das Brot in unserer Geschichte ist mehr als genug. 12 Körbe voller Reste. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was diese 15.000 Menschen hier erlebt haben, weil sie Jesus nachgelaufen sind, das gilt für uns heute auch. Und das ist auch eine der vielen Zusagen, die wir euch heute gerne zusprechen. Euch drei besonders, aber die wir auch gerne hören. Dass wir bleiben dürfen im Hause des Herrn immer da. David, du hast in deinem Zeugnis so ganz stark diese Heilsgewissheit betont. Und es kommt in deinem kurzen, aber prägnanten Taufvers so krass raus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist hier wieder im Psalm 23 so vertieft und betont. Diese Zusage, diese Gewissheit, die nur Jesus Christus schenken kann. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also Jesus zeigt durch dieses Wunder, wer er ist. Er ist der gute Hirte, der Messias, der Sohn Gottes, der durch seinen Tod und seine Auferstehung ewiges Leben schenkt. Ihr drei als Täuflinge habt das erlebt heute Morgen und durch die Taufe bezeugt, festgemacht, dass ihr an diesen Hirten glaubt. Und jetzt lebt weiter mit diesem Hirten. Sucht bei ihm nach Ruhe, nach frischem Wasser, nach grünen Auen. Vertraut ihm euren Mangel, eure Not an. Sucht bei ihm die Freude, das Glück, das Gute, die Gnade, die Barmherzigkeit alle Tage eures Lebens. Und dann zeigt uns dieser Bericht aber nicht nur, wer Jesus ist, sondern auch, was das bedeuten kann, Glauben zu leben, abseits von einem Höhepunkt Sonntag wie heute. Wie lebe ich den Glauben an Jesus? Was ist vielleicht mein Teil bei der ganzen Sache? Wie geht das, lebendigen Glauben zu leben? Ich glaube, wir haben in diesem Text von heute eine ganz einfache Anleitung mit zwei einfachen Schritten. Wie lebe ich Glauben? Wie wird Glaube erlebbar? Erstens, erkenne deinen Mangel, erkenne deine Not. Und zweitens, gib alles, was du hast, in Gottes Hand. Erstens, erkenne deinen Mangel. In unserer Story hilft uns Jesus oder den Menschen in seiner Gegenwart, hilft er, dass sie ihren Mangel erkennen, ihre Hilflosigkeit. Ja, er spricht ja in dieser seltsamen Situation den Philippus an, wo kaufen wir denn Brot? Obwohl es weiter heißt, er wusste genau, was er schon vorhat. Aber er fordert seine Jünger heraus. Findet mal eine Lösung. Hier sind 15.000 Menschen mit Not. Die sind uns nachgefolgt. Jetzt haben wir eine Verantwortung. Was machen wir jetzt? Er hilft den Menschen, ihre Not zu erkennen. Und Philippus erkennt seinen Mangel. Er sieht auf die beschränkten, unzureichenden menschlichen Möglichkeiten. Selbst 200 Denare Geld würden nicht reichen, um für all diese Menschen Brot zu kaufen, sie satt zu bekommen. Nicht mal ein wenig hätte jeder. Okay, Jesus, ich weiß zwar, wo hier die Händler sind, aber wir haben nicht genug Geld, selbst wenn wir es hätten. Es wird nicht reichen, wir haben Mangel, wir sind hilflos, ratlos. Ich habe keine Ahnung. Der Andreas ist da vielleicht schon ein bisschen proaktiver, vielleicht so ein bisschen hoffnungsvoller. Er scheint ja da in der Gegend rumzugehen, zu überlegen, hat da wer was? Und dann kommt er wieder mit so einem kleinen Jungen, der ein wenig zu essen mitbringt. Dann fügt Andreas aber auch noch zu ja, aber 5 Brote, 2 Fische, was ist das schon für so viele? Wer erleben will, dass Glauben echt ist, dass Glauben an Jesus trägt, dass er wirklich lebt und helfen kann, der muss erstmal für sich einsehen, dass wir selbst nicht genug haben. Der ehrliche Blick auf mich selbst. Ich habe nicht genug Leben in mir selbst. Ich weiß nicht genug. Ich kann nicht genug. Ich finde nicht selbst genug Glück, nicht genug Erfüllung. Ich habe mein Leben selbst nicht in der Hand. Ohne Gott werde ich nicht ans Ziel kommen. Das ist ein Mangel. Und viele Kritiker, Skeptiker so der Religion, vor allem des christlichen Glaubens, die werfen den Christen manchmal vor, dass man sich so eine Not ausdenkt, in die Welt hinein predigt und diese Not nennt man dann Sünde und dann kann man wunderbar ein Gegenmittel verkaufen, nämlich die Erlösung durch Jesus Christus. Und zugegeben, wenn falsch gepredigt wird, wenn das Evangelium falsch erklärt wird, dann kann durchaus dieser Eindruck entstehen. Und wenn du heute hier bist und das so erlebt hast, dann möchte ich mich da stellvertretend einfach mal entschuldigen für diese Kollegen. Aber das Evangelium, das, was Jesus sagt, es lautet nämlich anders. Jesus redet anders über unsere Not. Er denkt sich hier keine Not aus, sondern er weist auf unsere Not hin, ganz offen und ehrlich. Er redet von diesem Gott, der sich das Leben ausgedacht hat, der die Welt erschaffen hat, als Ausdruck seines Lebens, das er in sich trägt, seiner Fülle, seiner Herrlichkeit, seiner Liebe. Tausende Arten von Tieren, Millionen von Pflanzen, Milliarden von Menschen. Und du bist einer davon. Güte, Barmherzigkeit, Leben in Fülle, Leben im Überfluss, auch in der Schöpfung sichtbar. Aber dieses Leben gelingt nur, wenn wir es mit unserem Schöpfer leben, mit dem guten Hirten, wenn er uns sagen darf, wo es lang geht. Andernfalls sind wir die Schafe, die sich verlaufen. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Das Leben, das nicht ans Ziel kommt. Das Leben ohne Gott. Das ist unsere Not. Und Jesus hilft uns, genau das zu sehen. Und das ist Gnade und Barmherzigkeit, dass er uns da nicht blind verloren gehen lässt, sondern uns hilft, uns das sagt, aber dann noch mehr, dass er der gute Hirte ist, der sein Leben gibt, sein Leben lässt und stirbt für seine Schafe. Glauben erleben, das geht also so. Erstens, erkenne deinen Mangel, deine Not, erkenne, dass du Hilfe brauchst, dass du Gott brauchst. Und dann zweitens, gib Jesus alles, was du hast. Ganz einfach und ganz schwer. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass unter 15.000 Menschen nicht mehr zu holen gewesen wäre als 5 Brote und 2 Fische. Die Frage, die für mich hier im Raum steht, ist, warum haben nicht mehr Leute etwas beigetragen? Hatte wirklich unter 15.000 Menschen niemand sonst mehr etwas zu bringen? Oder gab es einen anderen Grund? War da vielleicht so ein bisschen Egoismus, Zurückhaltung? Haben die Leute vielleicht weggeguckt, als Andreas durch die Reihen gelaufen ist und gefragt hat, wer kann was geben? Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass viele aus Egoismus, aus Vorsicht das für sich behalten hat. Nicht dieser Junge, der ist so ein Held dieser Geschichte. Er gibt das Wenige, was er hat. Jetzt muss man weniger recherchieren, um das noch ein bisschen tiefer zu verstehen, aber ich habe euch das mal abgenommen, dafür bin ich ja da. Denn wir stellen uns manchmal diese großen, leckeren Fladenbrote vor, die man hier vielleicht auch beim Döner kriegt und so. Der Hinweis hier liegt in dem Wort Gerstenbrot, Gerste. Das ist wichtig. Denn das waren nämlich die einfachsten, kleinsten und billigsten Brote damals. Das war die Nahrung der Allerärmsten. Wenn die was hatten, dann hatten sie Gerstenbrote, kleine Teiglinge, und vielleicht 2 Sardinen dazu. Das ist das Bild, das wir uns malen müssen bei dieser Geschichte. Aber der Junge hat sich bereit erklärt, das wegzugeben in die Hände von Jesus. Alles, was er hatte. Und wenn das schiefgegangen wäre, dann hätte er nicht so einfach nach Hause kommen können zu seiner Familie. Wahrscheinlich ist er losgeschickt worden auf den Markt, ist dann in diese Menschenmenge geraten. Und das Wenige, was die Familie hat, das gibt er in die Hände von Jesus. Er hat ein riesiges, persönliches Risiko gelebt an dieser Stelle. Aber dadurch, dass er alles das, was er hatte, in die Hände von Jesus getan hat, anders als viele andere, hat er Glauben erlebt. Und er hat durch diese Aufopferung auch dazu beigetragen, dass 15.000 andere Menschen Glauben erlebt haben. Ein armer, kleiner Junge gibt alles, was er hat. Irgendwas hat jeder von uns. Irgendwas hat jeder zu geben. Und wo Philippus und Andreas nur irgendwie menschliche Grenzen gesehen haben, hat der Junge Jesus vertraut. Philippus hat nachgedacht, überlegt und keine Lösung gefunden. Er hatte zwar auch irgendwie Jesus bei sich, aber er hat ihn offenbar noch nicht wirklich gesehen, nicht im Glauben gesehen, nicht als den guten Hirten. Und es ist eine Frage an uns. Wo sind wir in unserem Glauben noch beschränkt? Dass wir vielleicht Jesus so vor uns haben, aber ihn nicht wirklich sehen als den guten Hirten, als den, dem wir alles anvertrauen können. Wo sind wir in unserem Glauben beschränkt, weil wir nicht aus vollem Herzen alles in die Hände von Jesus legen? Wo steht uns unser eigener Verstand, unsere Sorgen, unsere Vorhaltungen vielleicht im Weg? Was steht dir im Weg, Jesus alles, was du hast, anzuvertrauen, etwas abzugeben, um dann mehr von Jesus zu haben? Vielleicht hatte dieser Junge den Vorteil, dass er nicht so viel nachgedacht hat, wie wir heute in unserem Alter, in unserer Gesellschaft. Er hat einfach vertraut. Und vielleicht ist das so ein bisschen eine Anspielung auf das, was Jesus auch sagen wird. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Vielleicht kannst du noch mal drücken, meine Batterie ist, glaube ich, leer. Ah, da oben geht's, hier geht's nicht. Vielen Dank. Schön, dass ihr mit dabei seid, vielen Dank. Ach, ja, noch. Wir haben schon gewitzelt heute wegen der Hitze hier, dass das ab und zu mal vorkommt. Dann habe ich ja noch einen Vorteil hinten, ihr könnt euch ja auch ganz frech umdrehen. Und es war ein Scherz. Ich lese es euch auch super gerne einfach vor. Dieser Junge hat Jesus gesehen und er hat Jesus vertraut. Und ich habe mich gefragt, ob das auch mal so eine Anspielung darauf ist, was Jesus im Matthäusevangelium sagt, wo es heißt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Der Junge gibt von seinem Wenigen, das er hat, und legt es in die Hände von Jesus. Und Glaube wird erlebbar. So lebt man Vertrauen in Jesus, aktiv, nicht nur in Gedanken, nicht nur mit Worten, sondern mit dem Leben. Und Glaube wird erlebbar. Jesus verwandelt Mangel in Überfluss. Bei Jesus ist nichts zu wenig. Und so kann Glaube ja auch Stück für Stück wachsen. Du darfst kleine Schritte gehen. Fang mit einem Thema an, mit einem Fisch, mit einem Stück Brot und gib es ganz Jesus in die Hände. Geh einen Schritt im Glauben. Vertraue diesem Hirten dein Leben an, Stück für Stück, mit allem, was du hast. Und erlebe, wie Jesus trägt und Glaube erlebbar wird. Ihr drei, ihr habt es heute gesagt. Ihr habt gesagt, ihr wollt ganz und gar Jesus vertrauen mit eurem Leben. Alles Jesus unterordnen. Wir beten für euch. Wir glauben mit euch, dass es nicht nur ein Bekenntnis ist mit Worten, sondern wir wollen auch als Gemeinde uns einander darin beistehen, dass wir das mehr und mehr lernen, wirklich zu leben. Das möchte ich uns also mitgeben heute Morgen, diese Gedanken uns allen, ganz besonders euch dreien, als Predigt zu eurem Taufsonntag. Ihr habt einen guten Hirten. Da ist Brot und Wein im Übermaß vermehrt. Vielleicht auch eine schöne Erinnerung an die zukünftigen Male in eurem Leben, wenn ihr Abendmahl feiert. Jesus hat Brot und Wein im Übermaß vermehrt. Es ist immer genug Wegproviant da auf dem Leben mit Jesus. Denkt vielleicht daran, wenn ihr es in Zukunft einnehmt, als Wegzehrung auf dem Weg, bis Jesus wiederkommt. Es ist immer genug da auf dem Weg. Mit Jesus wird euch die Kraft nicht ausgehen. Er verwandelt euren Mangel in Überfluss. Er verwandelt Not in Leben. Gib ihm dein Leben. Mit allem, was du hast. Und du wirst ein Segen sein für andere. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, wir staunen halb gläubig, halb ungläubig immer wieder über diese Wundergeschichten, Herr. Und wir danken, dass du es so hast geschehen lassen und dass wir auch heute davon lernen dürfen, über dich, über unseren Glauben, Herr. Dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir beten, Herr, dass du uns diesen Glauben erwächst, Glaube erlebbar machst, dass wir dir mehr und mehr vertrauen dürfen und es erleben dürfen in unserem Leben, wie du der gute Hirte bist. Damit möchte ich uns alle segnen. Damit, das wollen wir für alle beten hier, aber für unsere Täuflinge im ganz Besonderen, Herr. Dass du sie zum Segen setzt und zu deiner Ehre und Herrlichkeit. Dass sie mutig sind im Glauben, Herr. Dass sie mutig Schritte gehen. Dass sie mutig Dinge aus der Hand geben in deine gute Hand, Herr. Danke, dass du der gute Hirte bist, der sein Leben gab für seine Schafe. Amen.